Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die wirtschaftliche und effiziente Blechfertigung. Wir reden darüber, wie man die richtige Maschine findet, auch bei Kleinbetrieben oder für Lastspitzen, egal ob es darum geht, Bleche zu lasern oder zu biegen. Wir werden dabei über das Zusammenspiel von Investitionen und Betriebskosten reden und ganz konkret Zahlen, Daten, Fakten am Beispiel der Tausender-Serie von Trumpf uns anschauen und zum Beispiel darüber reden, wie man auch wirklich ganzheitlich die Teilekosten berechnet, aber auch den gesamten Lebenszyklus einer Maschine inklusive Service und Ersatzteile berücksichtigt. Über all diese Themen rede ich heute mit Tobias Reuter. Er ist Head of Product Management und Digital Business bei Trumpf. Er ist quasi der Chef des Produktmanagements, ist als Wirtschaftsingenieur jemand, der wirklich aus der Blechfertigung kommt, war 18 Jahre bei Trumpf und davon 6 Jahre in den USA und ist jetzt hier im Podcast. Hallo Tobias, herzlich willkommen.
Hallo Tobias, schön, dass ich da sein darf.
Ich möchte mit dir heute über Blechfertigung reden, ja, und das ist ja was, da kommt man um Trumpf nicht drum herum. Ich hoffe, das ist kein Geheimnis, das ich jetzt hier verrate. Ja, jeder kennt Trumpf, ja, und trotzdem, glaube ich, gibt es die ein oder anderen Vorbehalte, die euch auch begegnen. Und ja, was sind das für Vorbehalte, die du erlebst?
Also zum Glück sind es ja keine schlimmen Vorbehalte gegenüber Trumpf. Ich meine, Trumpf steht als absolutes Hightech-Unternehmen und dort haben wir über die letzten 100 Jahre, 103 sind es mittlerweile schon, uns auch diese Marke aufgebaut. Und man kennt uns sehr stark nicht aus dem Lasergeschäft, aber auch aus den sogenannten Smart Factories, also große Fertigungen, die komplett autonom arbeiten. Und ich glaube, viele Kunden mittlerweile denken oder auch Interessenten denken, dass Trumpf nur diese Themen macht. Aber unser Ursprung ist natürlich bei den Kunden, die auch mal klein angefangen haben.
Also man verbindet Trumpf immer mit Premium und Vorautomatisierung und wirklich Hightech. Und das ist ja auch richtig, ne? Das seid ihr. Aber halt nicht nur.
Da sind wir im Kern in der DNA natürlich. Ich meine, jeder unserer Ingenieure, die Produkte entwickeln, die arbeiten mit Herzblut und die wollen das Beste für den jeweiligen Markt, für das jeweilige Segment entwickeln. Und natürlich macht es unheimlich Spaß, eine Smart Factory an der Grenze der Technologie zu entwickeln. Aber wichtig ist auch, sowas kommt immer auch über eine Grundmaschine, über eine Basismaschine, die technologisch gut ausgereift ist.
Wenn wir über sowas reden, dann kommen wir direkt zu der Tausender-Serie bei euch. Nimm uns damit rein, was ist die Tausender-Serie?
Die Tausender-Serien, man merkt es, bei Trumpf klassifizieren wir die Serien nach Nummern. Wir geben denen also Klassen, Tausender-Klassen, 3000er-Klassen, 5000er-Klassen und 7000er-Klassen. Und je höher diese Serie, kann man grundsätzlich sagen, desto produktiver, autonomer arbeitet so ein System. Also man merkt schon, so eine 7000er, da kann man das Licht ausschalten in der Fertigung. Bei einer 1000er geht es vor allem darum, mal Lastspitzen auszugleichen oder wenn man anfängt mit dem ganzen Laserschneiden und Biegen, eine Maschine, die auch im Budget sitzt, für kleines Geld quasi eine Maschine, mit der man produzieren anfangen kann und damit auch wachsen kann.
Das heißt, die verschiedenen Klassen haben dann auch unterschiedliche Zielgruppen, ist das richtig? Also was wäre dann so die typische Zielgruppe von einer Tausender-Serie?
Also die typische Zielgruppe einer Tausender ist jemand, der zum Beispiel sich überlegt, bisher sein Blech von extern zugekauft hat und jetzt überlegt, ich brauche ein bisschen mehr Freiheitsgrade, brauche mehr Flexibilität, will weniger Abhängigkeit terminlich von draußen und sagt, ich möchte mal starten, einfach mit Laserschneiden oder Biegen oder auch Schweißen an der Stelle. Und dann sagt, ich versuche mal mit so einer Maschine, die ich vielleicht 2, 3, 4 Stunden am Tag auslasten kann, mich in dem Bereich zu bewegen. Und da ist es natürlich enorm wichtig, dass eine Maschine auch gut funktioniert, dann stabil läuft und möglichst einfach zu bedienen ist.
Jetzt ist die Tausender-Serie ja nicht neu. Ja? Also ich glaube, das kann man so sagen. Und trotzdem reden wir darüber. Und kannst du uns mit reinnehmen, warum würdest du sagen, ist die Tausender-Serie auch gerade heutzutage so relevant und so wichtig?
Also die Tausender-Serie, ich glaube, diese Frage kommt mehr und mehr auf, neben den natürlich vielen Maschinen, die auch aus China natürlich nach Europa schwemmen. Was will ich tun? Will ich mir mein Business anders aufbauen? Möchte ich mich zum Beispiel in der vertikalen Fertigung nochmal erweitern? Bisher drehe und fräse ich nur. Will ich Blechteile vielleicht auch selber produzieren? Und genau solche Fragen kommen in den letzten Zeiten, ich glaube, vermehrt auf. Und Kunden fragen uns auch danach, ob wir denn da was im Portfolio hätten. Deswegen wird das Thema umso präsenter. Also dieses Thema, ich habe ein gewisses Budget, das kann ich nicht überschreiten. Was gibt es denn da für einen Markt, damit ich einfach flexibler, unabhängiger werde grundsätzlich? Ja. Deswegen ist die Frage schon sehr wichtig im Moment.
Ja, ich glaube, alle, die irgendwo hier auch im deutschsprachigen Raum produzieren, ja, die wissen am Ende, ist Produktion ja nicht irgendwas, sondern es muss ja ein Business Case dahinter sein. Und das ist natürlich vor allem wichtig, wenn man sagt, man integriert jetzt vielleicht nochmal eine Fertigungstiefe oder erweitert sich auch in gewissen Bereichen. Wenn wir jetzt über so eine, ich sage jetzt mal Einstiegsserie reden, dann müssen wir über ein Thema ganz besonders reden und da wollen wir auch den ersten Schwerpunkt setzen, ist das ganze Thema Investitionen, Kosten, ja, und was bedeutet das am Ende auch wirtschaftlich. Und ich sage jetzt mal salopp, ein Vorteil wird wahrscheinlich auch sein, dass ihr nicht ganz günstig seid.
Das ist richtig und das wollen wir auch nicht sein. Ganz günstig ist, glaube ich, sicherlich kein Attribut, wofür Trumpf stehen möchte an der Stelle, aber erschwinglich. Ich glaube, das ist wichtig und ins Budget passend ist richtig an der Stelle. Vielleicht mal eine Gegenfrage. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast machen darf, Tobias, aber was kostet denn so eine Trumpf-Lasermaschine, wenn man mit etwas kleinerem Geldbeutel unterwegs ist?
Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich ja schon vorher mit euch im Gespräch war.
Aber dann kann ich nicht die Motion
genau. Sag ruhig mal ein paar Zahlen, weil es ist ja schon auch wichtig, dass man ein Gespür bekommt. Also reden wir jetzt von einer Million oder geht das auch deutlich günstiger los, ne?
Also die starten bei unter 300.000 Euro, so eine Lasermaschine. Und das Wichtige dabei ist, Invest ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Jeder schaut natürlich primär erstmal auf den Invest. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir diesen Cash-out oder diese Finanzierung jetzt möglich machen? Aber wichtig ist natürlich in Summe auch zu betrachten, was bekomme ich dafür? Wie langlebig ist das Produkt? Und viel wichtiger für uns ist, wenn ich einen Teil habe, was bedeutet das für meine Teilekosten? Also schlicht und ergreifend, wie groß ist einfach der Einfluss eines Invests auf das Teil nachher, das produziert werden soll oder die Teile, die gefertigt werden soll. Egal, ob die Maschine jetzt 3 Stunden am Tag läuft oder 24 Stunden am Tag. Und je nachdem wählt mal die Produktivitätsklasse und Autonomieklasse
aus. Ja, jetzt möchte ich aber nicht so schnell über Teilekosten reden, weil so schnell lasse ich dich noch nicht von der Angel. Genau, zum Investitionen hast du ja gesagt, unter 300 geht schon los. Ja, und also ich glaube, das ist schon mal eine gute, wichtige Botschaft, weil viele, glaube ich, gedacht hätten, dass es mehr ist. Ja, und ich ehrlich gesagt hätte es auch gedacht. Ja, und da ist es natürlich schon mal die erste starke Botschaft. Aber ich meine, es ist auch klar, du hast es ganz davor auch gesagt, ne, das ist jetzt nicht super günstig. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Das alleine ist noch kein Argument, entsprechend sich eine Trumpfmaschine zu holen. Und bevor wir jetzt über die Gesamtkostenbetrachtung reden oder auch die Teilekosten, ist für mich ein wichtiger Punkt auch darüber zu reden, das eine ist es, so eine vergleichsweise hohe Investition zu sehen. Ich meine, das ist immer noch eine hohe Investition für ein produzierendes Unternehmen. Aber die Frage ist ja auch, wie kann ich es mir mit diesem Investitionssumme einfacher machen? Ja? Also ein großes Thema ist ja Leasing, auch immer mehr für Maschinen oder auch Finanzierung. Wie sieht das bei euch aus?
Das ist ein super wichtiges Thema. Ich gerade bei Unternehmen, die so ein Produkt wahrscheinlich nicht aus dem Cash bezahlen. Und das ist wichtig. Das ist eine große Anschaffung für ein Unternehmen. Jetzt eine Lasermaschine unter 300, eine Biegemaschine übrigens unter 100, ne, wenn man sich in dem Feld bewegen möchte. Meistens braucht man ja beide Technologien zusammen. Software ist mit drin an der Stelle. Aber diese Investitionen dann zu hebeln, natürlich machen viele das so, dass es dann über ihre Hausbank finanzieren. Wir haben bei Trumpf aber schon seit vielen, vielen Jahren eine eigene Bank gegründet. Und das ist einfach wichtig, um auch den Kunden dann entsprechende Möglichkeiten zur Finanzierung solcher Produkte anzubieten. Das kann dann ein Leasing sein. Da gibt es ja verschiedene Finanzierungsmethoden. Wie gesagt, kann verschiedene Methoden annehmen da. Und damit ist auch so ein Vergleich immer sinnvoll, glaube ich, bevor man zu einer Hausbank geht, die natürlich so ein Produkt und das Fertigungsrisiko und auch die Fertigung an sich weniger beurteilen kann, wie jemand, eine Firma, die aus der Blechbranche kommt und auch weiß, was mit dem Produkt nachher passieren würde und das einschätzen kann. Und deswegen war es diese Bank, die Gründung der Bank für uns enorm wichtig. Wir sind ja der einzige Maschinenhersteller, der das macht. Ne, ich glaube, das ist auch also ein ganz wichtiger Aspekt. Also ihr habt wirklich eine
Banklizenz danach, ja? Ja, okay.
Richtig, genau. Und das auch in verschiedenen Ländern, Deutschland ist sowieso Dachregion und das wird auch sehr, sehr gut angenommen, ne? Dort auch mal mit Trumpf zu finanzieren und dann weiß man auch, gegenüber sitzen Leute, die Maschinen kennen und auch wissen, was damit zu machen ist.
Die können
ist
dann auch einen Restwert auch zum Beispiel Fragen gut einschätzen, stellen, um dann auch eine attraktive Finanzierung dann zu rechnen.
Genau.
Ne? Okay. Ja, super. Ja. Das ist ja schon mal auch attraktiv dann entsprechend. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, der Anschaffungspreis alleine ist es nicht. Ich meine, ich weiß, dass es, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, trotzdem oft die erste Frage ist, oder?
Es ist sehr häufig die erste Frage. Ich meine, würde mir ja genauso gehen. Wenn ich starten würde mit einem Business, da frage ich erstmal, wie viel kann ich mir eigentlich leisten, ob ich jetzt ein Business starte oder vielleicht auch eine Maschine für eine Lastspitze brauche. Dann frage ich immer als erstes, was ist denn möglich, was kann ich mir leisten und was glaube ich mir leisten zu können an der Stelle. Und dann sind natürlich so knapp unter 300.000 schon eine Dimension, wo man nicht mal so mit dem Finger schnippt und es ist erledigt, sondern da überlegt man sich sehr gut. Für viele ist das ja auch dann eine mit der größten Investition, die sie in ihrem Businessleben vielleicht getan haben oder tun werden erstmal. Und deswegen darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen und muss sich dem widmen. Das ist mit oftmals die erste Frage, aber wichtig ist dann, sich mit den Details zu beschäftigen. Der Invest ist eine Sache und die Frage ist, was bekomme ich für den Invest? Denn der Invest ist meine Ausgabe, die Einnahmen generiere ich über den Rest.
Jetzt haben wir gesagt, das ist oft die erste Frage. Gäbe es denn eine bessere erste Frage, die man stellen könnte, als die Frage nach dem Anschaffungspreis?
Also die Frage, die ist ein bisschen komplexer, das verstehe ich auch. Die Frage ist letzten Endes immer, der Kunde möchte ja eigentlich keine Maschine kaufen. Er braucht einen Teil. Und er braucht dieses Teil in einer guten Qualität möglichst günstig und zuverlässig. Und jetzt siehst du schon, das wird relativ mehrdimensional, die Frage. Aber wo wir eigentlich in der Regel immer darauf abzielen, ist die Teilekosten. Ne? Also was kostet mich dieses Teil als Referenzteil letzten Endes in der Produktion? Und es ist dann schon überraschend für viele, wenn man da mal sagt, so eine Maschine, 300.000 Euro, etwas unter 300.000 Euro. Und ich habe ja mal ein Beispielteil mit dabei. Das ist so ein 3 mm Baustahlteil. Wenn man das 10-mal produziert, dann ist der Betrag, der Anteil des Invests liegt unter 20% der Teilekosten. Und viele unterschätzen dann, was sind denn die anderen großen Treiber? Der Großteil ist das Material selbst. Also welches Material nehme ich? Wie gut ist das Material? Wie gut ist die Materialausnutzung? Das spielt die Software eine große Rolle und die Schneidparameter. Wie viel Strom und Gas braucht die Maschine? Oder der Bediener. Also wie viele Bedienerstundensatz habe ich eigentlich drauf auf so einem Teil für die Bedienung der Maschine? Und wenn das Einrichten der Maschine natürlich sehr, sehr lange dauert, dann sehe ich das nachher auch direkt in den Teilekosten.
Ja, okay, das heißt, ich brauche eine ehrliche Gesamtkostenbetrachtung eigentlich, um dann am Ende dann über die Gesamtkosten dann wieder auf die Teilekosten zu kommen, oder? Kann man das so ein bisschen vereinfacht sagen?
Das ist richtig. Und Invest ist ein Element davon, aber ist natürlich das zu Beginn immer ganz vorne steht, logischerweise, in der Betrachtung. Aber nichtsdestotrotz sind die Teilekosten das, was nachher ehrlich für eine Firma erwirtschaftbar ist. Und egal, ob die Maschine dann 3 Stunden läuft oder 2 Stunden am Tag oder auch 24, je nachdem ist die Maschine halt auch entsprechend gebaut, um genau das abbilden zu können.
Gut, je mehr ich da auch wieder die Maschine nutze, je weniger relevant werden meine Investitionskosten.
Das muss man richtig, natürlich berücksichtigen. Genau. Und hochproduktive Maschinen sind dann so viel schneller beispielsweise, die natürlich dann 24/7 durchproduzieren. Und diese Maschinen haben natürlich nochmal ganz andere Teilekosten, die sie generieren, als deutlich geringere, weil schlicht und ergreifend der Invest dann eine deutlich geringere Rolle spielt und die Produktivität, also wie schnell schneide ich sowas, in welcher Qualität heraussticht.
Okay, also da sehen wir jetzt dann genau wieder auch die Frage, wer ist am Ende die richtige Zielgruppe oder andersrum, wenn ich eine Lasermaschine zum Beispiel brauche, was ist denn die richtige Serie am Ende, weil es dann auch da große Unterschiede geben kann, je nachdem wie intensiv nutze ich die Maschine und was will ich nachher auch für Teile produzieren. Ja. Gibt es da so ein Beitrag zu den Gesamtkosten, der oft unterschätzt wird. Hast du da Erfahrung?
Also ich glaube, viele unterschätzen, also die Blechfertiger natürlich weniger, die kennen das Business, viele unterschätzen den Anteil der Materialkosten. Also das liegt meistens über 50%, je nach Materialtyp natürlich. Das unterschätzen viele. Strom und Gas, die Maschinen sind sehr effizient. Ne? Man braucht ja zum Laserschneiden jetzt im Beispiel, braucht man gewisse Stromanteil und Gas. Das Gas bläst ja diese Schlacke nach unten raus, damit wird geschnitten. Und was auch unterschätzt wird, wie intensiv ist die Bedienung der Maschine. Wie gesagt, das sind so Kosten, die Maschine steht da und jemand steht an der Maschine und versucht mit ihr zu arbeiten. Und diese Zeit, die wird sehr oft erst im Nachhinein entdeckt, wie stark diese Person dann zum Beispiel Schneidparameter einstellen muss oder Werkzeuge einrichten muss bei einer Biegemaschine. Das sind so Kosten, die oftmals erst im Nachgang erkennbar sind.
Ja, also das sind spannende Punkte, weil man könnte jetzt da salopp sagen, naja, meine Personalkosten sind ja immer gleich, egal welche Maschine ich habe. Das Material kostet immer gleich viel, egal welche Maschine ich habe, und Energie und Gas kostet auch gleich viel. Aber du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, da gibt es dann durchaus in der Praxis große Unterschiede. Wie kann ich diesen Unterschied auch irgendwo greifbar machen? Weil das ist wahrscheinlich nicht so leicht.
Ja, also beim Bedienen der Maschinen, je weniger Klicks sozusagen notwendig sind, um beispielsweise beim Laserschneiden zu starten und eine gute Qualität hinzubekommen, desto besser ist es. Da achten wir sehr, sehr stark drauf, dass es auch einfach bedienbar ist. Ich gebe mal noch ein Beispiel. Wir haben auf so einer Lasermaschine, so einer klassischen Lasermaschine, über 250 Schneidparametersätze drauf. Ein Schneidparametersatz ist was, ich möchte ein Material schneiden, je nach Oberfläche, Materialart, Materialdicke und je nach Größe der Kontur, wählt man dann quasi den Schneiddatensatz aus. Der wird von unseren Ingenieuren hier vorbereitet. Der ist quasi auf der Maschine mal gratis mit dabei. Und diese Schneiddatensätze machen die absoluten Experten, schneiden den x-hundert Mal durch, damit die Daten und die Parameter passen. Und die werden auch global immer abgeglichen zwischen den Maschinen, dass die Parameter sich da stets weiterentwickeln. Das heißt, ich habe wirklich so ein Plug and Play. Ich klicke drauf, wähle aus und muss mich nicht drum kümmern, ob die Maschine jetzt gut schneiden wird oder nicht. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist so ein wichtiger Punkt. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel dieser 10 Teile. Jemand möchte diese 10 Teile produzieren. Die Frage ist ja, wenn er 10 Teile nachher im Prozess braucht, hinten für irgendeine Baugruppe, schneidet er vorne zur Sicherheit 10 oder 11 oder 12? Und bei uns sind es 10. Und da achten wir sehr drauf. Dieses Wort, geflügelte Wort First Part Right, ist enorm wichtig. Denn je kleiner die Losgrößen, und die Losgrößen sind häufig bei Kunden, die nur 3-4 Stunden oder 2 Stunden am Tag schneiden, brauchen die mal ein Teil. Wenn dieses mal ein Teil aber immer zur Folge hat, dass es 2 Teile sein müssen, dann wird die Kostenrechnung ziemlich schnell richtig unangenehm. Und jetzt nochmal als Beispiel, da ist mir der Bediener dann relativ egal, wenn das Material 50% des Preises, ja, klar, der Kosten ausmacht nachher.
Bei der Zeit und beim Material habe ich dann sofort einen 50%igen Aufschlag. Ja.
Und das ist wie dieses First Part Right, das ist sowas, was direkt natürlich in der G&V des Kunden und im EBIT des Kunden direkt durchschlägt. Und deswegen achten wir sehr darauf, dass es First Part Right ein Grundprinzip ist bei unseren Maschinen, weil die Losgrößen immer kleiner werden.
Ja, das ist gerade bei kleinen Losklößen absolut richtig. Und das wirkt sich dann eben nicht nur im Materialverbrauch aus, sondern in der Zeit, die ich die Maschine brauche, und natürlich auch im Gas- und Energieverbrauch, den ich dann nachher habe. Genau. Und du sagst, man spart da auch Zeit für den Mitarbeiter, ne? Weil der nicht lange ausprobieren muss, nicht irgendwie selber überlegen muss, welche Parameter sind jetzt richtig. Das ist quasi alles durch die Software schon, ja, vorneweg quasi vorbereitet.
Es ist vorbereitet, es ist vorgegeben, das sind Standardparameter für die Materialien. Das ist auch so ausgelegt, dass auch ein bisschen schlechteres Material von der Qualität her gut funktioniert, dass es gut abgesichert. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass das erste Teil gut durchschneidet und man legt es drauf, wählt aus und schneidet. Das ist unser Grundprinzip an der Stelle. Okay.
Was du damit ja schon auch indirekt wieder ansprichst, ist das Thema Qualität. Ja, das hattest du jetzt vorhin so bei dem Thema der Teilekosten nicht direkt benannt. Kann man auch das sagen, was da so Qualitätskosten sind? Ich meine, das ist die Frage, ob bei euch oder in der Blechfertigung allgemein, aber das ist ja sicherlich dann auch ein relevanter Beitrag, der das entsprechend ausmacht.
Also Qualitätskosten im Sinne von des Teiles, ich fange mal damit an und komme zur Maschine dann gleich. Qualitätskosten, es gibt sogenannte, ich meine, die Zuhörer wissen das natürlich, du auch, diese OEE, Overall Equipment Effectiveness, die rechnet relativ hart aus bei der Zeit, die ich einsetze, nach dem Abzug von, ist eine Maschine in voller Performance sozusagen, oder nach Abzug von Verfügbarkeit, rechnet sie quasi aus, nimmt sie noch den Yield Rate, also sozusagen, was kommt denn raus und was davon ist denn Schrott sozusagen, die Produktion, diese 12 Teile, die ich produziere, statt der 10, die ich brauche, ne? Und dort sind die Qualitätskosten, wenn das die Qualitätskosten erstmal so in der Betrachtung wären, sind oftmals recht hoch im Feld. Also wir sehen viele, viele Blechfertiger, die natürlich gerade, weil in den Folgeprozessen was schief gehen kann, ist ja meistens nicht mit Laserschneiden getan, da wird noch gebogen, wird noch geschweißt und dann werden bei einer Losgröße von 100 halt 105 oder 106 produziert oder auch mal 110, damit hinten am Ende die 100 übrig bleiben, die man fertigen wollte. Und das sind dann so Qualitätskosten, aber das schwankt natürlich.
Ja gut, das ist auch abhängig dann vom Folgeprozess, ne? Also das habt ihr ja dann nicht wirklich
in der Hand, nach Komplexität.
wo eure Maschinen auch im Einsatz sind.
Genau. Und das zweite Thema ist natürlich auch bei der Maschine, wenn man auf Qualitätskosten dort kommt, auch diese Tausender-Serien von Trumpf sind ja, ich sag mal, den großen Brüdern entsprungen. Und wir haben die ja nicht ganz neu, wir haben die ja schon über 5 Jahre im Portfolio. Tausender-Serien gibt es im Laserschneiden schon länger bei Trumpf. Und dort ist es so, dass natürlich an der Qualität und auch der Sicherheit machen wir absolut keine Kompromisse an der Stelle. Die ist natürlich dann nicht in ihrem Durchsatz so groß wie eine Maschine, kann vielleicht auch nicht alle Features, die eine große Maschine mitbringt, aber in der Qualität und Sicherheit, das sind zwei Dinge, bei der wir keine Kompromisse machen. Und wenn mal was ist bei einer Maschine, und das ist bei jeder Maschine mal, dann ist halt wichtig, dass sehr schnell ein Servicetechniker helfen kann, vor Ort ist und auch ein Ersatzteil da ist. Weil gerade wenn du nur eine Maschine hast, ist es natürlich enorm wichtig.
Lass uns über diese Themen gleich auch noch ein bisschen reden, so abseits von der klassischen, Teilekostenkalkulation. Ein Thema, was du ja noch benannt hattest, ist so das ganze Thema Energieverbrauch, Strom und Gas. Da würde mich auch interessieren, gibt es da einen größeren Unterschied auch zwischen den Anbietern von Maschinen in der Blechfertigung? Also ist das ein großes Thema oder ist das vor allem dieses effizient nachher die Teile zu produzieren und da keinen Ausschuss zu haben?
Also Strom und Gas sind wichtige Komponenten, weil das sind eigentlich die Treiber deiner Produktion nachher. Das Material kommt rein, es braucht Energie und es braucht eine Kühlung und es braucht das Gas letzten Endes, um dann den Prozess aufrechtzuerhalten und den Prozess zu fahren. Und dort ist es zum Beispiel so, dass der Laser ist sehr, sehr effizient, ne? Kann man es verschiedene Wirkungsgrade rechnen, aber sehr, sehr effizient. Gerade die Festkörperlaser, ne? Der CO2-Laser kennt man natürlich noch. Festkörperlaser sind dort nochmal deutlich effizienter geworden, so kann man sagen, grob Faktor 3 nochmal effizienter. Und wichtig ist dann aber auch, es ist ja eine energetische Maschine, die quasi mit Energie arbeitet und mit einem Laserstrahl. Und irgendwo muss der Prozess auch gekühlt werden. Also was man in der Gesamtkette ganz oft unterschätzt, sind die Kühlprozesse dahinter. Das sind trotzdem Kühlaggregate. Wenn die einen schlechten Wirkungsgrad haben, schlägt sie das auch direkt nieder in den Gesamtverbrauch, Stromverbrauch einer Anlage. Und da achten wir auch sehr drauf, dass die Kühler sehr, sehr ordentlich sind und sehr effizient betrieben werden für die jeweilige Laserleistungsklasse. Okay. Beim Gas, das darf man auch nicht unterschätzen, ist natürlich der Prozess, wenn die Düse über das Blech fährt und dann die Schlacke nach unten ausbläst, ist halt die Frage, wie viel Gas geht durch diesen Schlackespalt und wie viel geht links und rechts daneben. Und da gibt es Prozesse bei uns, wo spezielle Düsen, die sind auch patentiert, immer auf die Oberfläche runtergehen und quasi keinen Abstand zulassen zwischen der Düse und der Oberfläche, also kein Gasstrom nach seitlich groß entweichen kann und damit deutlich, deutlich effizienter, da sprechen wir größer 60-70% Gaseinsparung in diesem Prozess mitbringen können. Und das sind dann schon Hausnummern, die sich aufs Jahr gesehen enorm rechnen.
Super. Also da merkt man, da gibt es technologisch viele Möglichkeiten, auch so die Gesamtkostenbetrachtung nachher deutlich effizienter zu machen und eben nicht nur über das Thema Anschaffungskosten zu reden. Da wäre für mich so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt so dieses Kostenbündel mal angeschaut, ja, und jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, naja, das ist noch nicht alles, sondern wir müssen eigentlich wirklich auch nicht nur kostenseitig den gesamten Lebenszyklus angucken, sondern auch gucken, was passiert sonst noch mit so einer Maschine. Maschine braucht unter anderem Ersatzteile, ja. Und du hast es gerade so angesprochen, ist das wirklich ein Thema Industrie? Ich hätte es gedacht, das ist selbstverständlich, dass man seine Ersatzteile kriegt.
Oh, ich glaube, wir haben alle aus der Lieferkrise so die eine oder andere, ich denke, eigene Erfahrung gemacht. Dem ist nicht so, ne, diese Ersatzteile zügig zu bekommen. Natürlich das Ersatzteil, wenn man eins braucht. Erstmal muss man wissen, welches Ersatzteil ist es denn überhaupt, dass man das Richtige bekommt. Zweitens ist, das Ersatzteil muss ankommen und in der Regel muss dann auch drittens natürlich der Techniker bereitstehen. Weil ein Techniker, ein Servicetechniker ohne ein Ersatzteil ist in der Regel etwas problematisch, wenn es ein Ersatzteil zu tauschen gibt. Und umgekehrt genauso. Und von dem her müssen die zwei Prozesse sehr, sehr gut harmonisiert sein. Und das machen wir bei Trumpf. Wir haben dann ein sehr, sehr großes Service-Netzwerk logischerweise. Wir haben große Logistik-Hubs die sind als Drehscheibe global unterwegs. Und von dort aus wird sehr effizient und schnell ein Teil geliefert. Wir haben eine sehr, sehr hohe Lieferfähigkeit an der Stelle und gucken auch, dass die Maschine so schnell wie möglich wieder funktioniert. Für uns ist auch ein Messkriterium immer, wenn ein Kunde sagt, eine Maschine funktioniert nicht mehr, ab da tickt die Uhr, bis sie wieder läuft. Und das ist unser Kriterium, das wir optimieren. Also wie dann die Prozesse drumherum optimiert werden, ist für uns sekundär wichtig, ist, dass der Kunde möglichst schnell wieder eine funktionierende Maschine hat. Und manchmal geht es sogar so, dass der Kunde mit unserer Hilfe dies selber wieder richtet oder zumindest einen Zustand bekommt, mit der er weiterarbeiten kann, bis dann ein Techniker kommt. Super. Und da braucht es digitale Tools und die haben wir natürlich auch seit Jahren am Start dafür.
Aber das ist ja genau das, was nachher wichtig ist. Ne? Wenn jeder, der das schon mal hatte, dass eine Maschine, egal in welchem Bereich, nicht funktioniert, der weiß, wie dann alles überall die Alarmglocken läuten, ja, und man dann irgendwie versucht, das wieder zum Laufen zu bringen, ja, und wie wichtig es ist, dass das dann entsprechend schnell funktioniert, weil jede Zeit, die man halt keinen Teil produzieren kann, ist da entsprechend verloren und sehr wertvoll. Aber das Ganze fängt ja auch schon früher an, ne? Wir müssen da ja eigentlich erstmal ja auch über das ganze Thema Service reden, um zu verstehen, okay, was sind denn da eigentlich die Parameter, dass es im besten Fall ja gar nicht zu so einem Fall kommt, ja. Wie sieht es da bei Trumpf aus? Also welche Rolle spielt das Thema Service? Und wie wirkt sich das dann auch auf die Wirtschaftlichkeit nachher aus?
Also wir haben zwei ganz große Wertversprechen bei Trumpf. Und das eine ist, wir nennen es, die Maschine läuft und läuft, also up and running. Das heißt, wir gucken erstmal dass die Maschine so gebaut ist und so robust gebaut ist, dass sie erst gar nicht ausfällt. Das ist ein theoretischer Fall, logischerweise. Jede Maschine wird irgendwann mal einen Fehler haben oder ausfallen oder muss gewartet werden. Und dann bringen wir den Service ins Spiel, was unser zweites großes Wertversprechen ist. Achtung, der Service ist dann sofort verfügbar, so schnell es natürlich geht, an dem jeweiligen Ort, um diese Maschine wieder in Betrieb zu nehmen. Und du sprichst richtig an. Ich meine, wenn ich 4, 5 Lasermaschinen, jetzt bleiben wir bei den Lasermaschinen, in Reihe haben, bin größerer Kunde an der Stelle und es fällt eine aus, dann kann ich das vielleicht noch kompensieren. Schwierig ist natürlich immer, wenn ich eine Lasermaschine hatte und ein Produktionsgut. Denn wenn die ausfällt, bin ich produktionszeitig bei null. Das kann mal gut gehen eine Zeit lang, aber das geht sicherlich nicht sehr lange gut, wenn man dann seine ganzen Planungen drumherum machen muss. Und wie gesagt, wie bei Trumpf, wir haben Großteil unserer Kunden hat nur eine Maschine.
Und gerade wenn wir über die Firmen reden, die einsteigen wollen, ne? Also die werden sich nicht gleich zwei Maschinen holen.
Genau.
Da ist es natürlich dann besonders relevant, da auf eine hohe Verfügbarkeit auch zu achten. Ne?
Ja, und gerade wenn es so ist, man muss ja lieferfähig sein, man will sich einen Namen machen im Markt, man will vielleicht Lieferkette von außen durch eine eigene Produktion unterstützen mit vertikaler Integration. Ich glaube, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, wenn das Produktionsmittel nicht zuverlässig läuft. Ich denke, dann hast du einfach so einen Unsicherheitsfaktor drin und das ist eigentlich draußen auch ganz oft dann bekannt, ne, dass die Lieferfähigkeit vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und deswegen ist das für uns so ein ganz wichtiges Element, dass wir die Maschinen und Service auch mitgeben.
Okay, sehr gut. Vielen Dank für den Einblick. Ein anderes Thema, was du vorhin schon so angeschnitten hast, als ein Beispiel, wo ihr keine Kompromisse eingeht, ist das Thema Sicherheit. Auch da hätte ich grundsätzlich gedacht, das müsste ja eigentlich Standard sein, dass eine Maschine sicher ist. Also bei Trumpf erwarte ich ehrlich gesagt auch nichts anderes. Aber auch da, ich weiß, ihr steht da auch im Wettbewerb mit Asien. Ist das wirklich so ein großes Thema, dass es auch unsichere Maschinen gibt?
Das ist, und das muss ich sagen, leider ein riesiges Thema, dass Maschinen unsicher sind. Man denkt ja erstmal, wenn ein Import nach Europa stattfindet, dann ist das alles safe, dann funktioniert da alles und die Maschinen sind abgesichert. Ich glaube, man muss aufpassen, gerade bei Lasermaschinen. Ne? Das sind oftmals Maschinen, die haben mehrere Kilowatt Laserleistung. Das unterschätzt man so ein bisschen, was so ein Laser an Power hat. Ich meine, der schneidet 20, 30 Millimeter Blech durch. Ja? Dann kann man sich vorstellen, was da passiert, wenn man diesen Laser als Streustrahlung beispielsweise mal ins Auge bekommt, ungeschützt. Und gerade diese Festkörperlaser, die erkennt man meistens an den grünen Scheiben, an den Lasermaschinen, wenn sie Scheiben haben. Die haben eine besondere Gefahr, weil die direkt auf die Netzhaut von ihrer Wellenlänge her durchschlagen und damit einfach im Auge massive Schaden anrichten können. Vor dem Hintergrund ist es super wichtig, dass eine Maschine komplett gekapselt ist. Also es darf auch kein Spalt irgendwo sein, wo ich den Prozess sehen könnte, außer durch so eine Scheibe. Bei den grünen Scheiben haben wir auch schon vieles erlebt. Manchmal sind die Scheiben grün, sind aber keine Sicherheitsscheiben. Okay. Also dann wägt man sich in Sicherheit und diese Scheiben haben keine Sicherheitsklasse. und sind dann natürlich auch nicht sicher. Und dort sind leider auch schon viele Unfälle passiert, auch in Nordamerika. Mal als Beispiel, in Nordamerika ist es so, dass gewisse Marken auch ein Importverbot haben aufgrund solcher Fälle. Und das ist ein recht großes Thema. Also Sicherheit ist wichtig. Es sind Prozesse, die nicht ganz ungefährlich sind. Auch so ein Biegeprozess, wenn man Blech biegt, da fahren da zwei Werkzeuge aufeinander. Wie stelle ich sicher, dass ich da die Hand nicht reinbekomme? Oder wenn sie drin ist, was in so einem Prozess immer mal passieren kann, weil der Bediener nicht achtsam ist, das ist ganz normal an der Stelle, dass die Maschine dann nicht zusammenfährt und keine Quetschungen verursacht. Und dort gibt es bei uns entsprechende Sicherheitseinrichtungen, damit sowas nicht passieren kann. Also da wird bei uns auch Sicherheit sehr hochgeschrieben und kein Kompromiss in irgendeiner Form zugelassen.
Ich meine, das ist jetzt nichts, was direkt auf die Wirtschaftlichkeit einzahlt, aber ich glaube, jeder, der für so eine Investition verantwortlich ist, will natürlich wissen, dass es dann nachher zu keinerlei Schäden oder Risiken auch kommt.
Du musst dich ein bisschen widersprechen, Tobias. Also ich glaube, es gibt für ein Unternehmen, also persönlich und aber auch für ein Unternehmen, nichts Schlimmeres wie ein Arbeitsunfall.
Absolut, ja.
Ich will es jetzt gar nicht quantifizieren, ne? Was es dann bedeutet wirtschaftlich, das immer möchte ich eigentlich nicht rechnen, aber jeder weiß, was es bedeutet, wenn es zu einem größeren Schaden in der eigenen Firma kommt, von einem Mitarbeiter, von einem geschätzten Kollegen. Und deswegen ist es einfach wichtig, da zu wissen, wie auch die Rechtslage ist. Denn man muss ein bisschen aufpassen. Eine Maschine, die nicht sicher ist, da ist ja nicht der Maschinenhersteller haftbar am Ende, sondern der Betreiber der Maschine. Und viele wissen das gar nicht, dass eine Maschine, die in den Sicherheitsstandards nicht entspricht, nachher letzten Endes in der Firma, in der sie angewendet wird, beim Betreiber in der Verantwortung steht. Und das sind natürlich Themen, die wir A nicht wollen, also nicht für, natürlich für die Person nicht, dass sowieso dass nichts passiert, aber auch das Risiko dann für den Betreiber ist nicht unerheblich bei einer Maschine, die den Standards nicht erfüllt.
Ich hätte gedacht, wenn zumindest diverse Zertifikate da sind, dass ich als Betreiber erstmal fein raus bin, aber ganz einfach ist es dann nicht.
Ja, die Zertifikate sind häufig Selbsterklärungen der Hersteller und wenn so eine Selbsterklärung von Trumpf und von namhaften Firmen gemacht wird, dann kann man sagen, da steht man hinter, logischerweise. Da ist auch ein gewisser Standard angesetzt. Das ist nur leider nicht überall so. Wir kämpfen dafür, Trumpf an vorderster Front, dass das so wird und dass wir dort auch einen fairen Wettbewerb bekommen und dass vor allem keine Schäden passieren in der Industrie draußen und bei Menschen.
Das ist was keiner wollen kann oder darf, ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Themen Service, Ersatzteile, aber auch Sicherheit geredet. Auch das Thema Qualität und Langlebigkeit, ja, das ist ja auch so ein Punkt. Jetzt hab ich schon immer so ein bisschen gefragt, naja, wie weit lässt sich das quantifizieren? Wie weit trägt das zur Wirtschaftlichkeit bei? Du hast mich jetzt davon überzeugt, dass auch am Ende das Thema Arbeitssicherheit auch ein wirtschaftliches Thema ist. Ich glaube, ja, wenn man dann Arbeitsausfälle oder auch, ich will noch gar nicht darüber reden, wenn es dann noch rechtliche Konsequenzen hat, ja, dass es definitiv auch wirtschaftlich nachher ein Thema ist. Aber kann man das irgendwie quantifizieren oder konkret machen? Oder wie weit geht ihr da? Oder sagt ihr eigentlich, für die Quantifizierung in so einem Entscheidungsprozess wären üblicherweise die Teilekosten die Basis, aber man muss die anderen Themen halt auch mit berücksichtigen?
Also wir quantifizieren das Thema Arbeitssicherheit nicht, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir rechnen nicht gegen Unfälle in irgendeiner Form oder fiktiven Unfälle. Das ist wahrscheinlich verständlich, da sind wir als Trumpf, das tun wir einfach nicht. Wir kommen schon über die Produktivität, über die Teilekosten.
Aber auch Verfügbarkeit und Service und Ersatzteile, also so rechnet ihr sowas rein?
Genau, das kommt mit rein logischerweise, also die Verfügbarkeit, wie schnell. Wir kennen unsere Maschinen sehr, sehr gut. Wir haben sehr, sehr viele unserer Maschinen, fast alle angebunden sozusagen. Die Daten, wo wir Daten arbeiten können, wir uns remote draufschalten können im Servicefall. Und dadurch haben wir ein sehr, sehr großes Datenset bei Trumpf und wissen auch, was für Verfügbarkeiten wir im Feld erreichen können. Die sind teilweise sehr hoch. Manchmal die Anforderungen einer Verfügbarkeit natürlich bei einer Maschine, die alleine für sich steht, ein paar Stunden bearbeitet wird, die muss eigentlich immer da sein, aber nicht 24 Stunden. 7 Tage die Woche in der Anforderung der Maschine. Ein großes System, das am Lager arbeitet mit Multimaschinen, Abhängigkeiten. Da muss natürlich immer oder möglichst hohe Verfügbarkeit garantiert sein. Und das sind auch die unterschiedlichen Challenges, dann nachher die Maschine so zu bauen, dass sie zum Beispiel aus einem Fehlerzustand sich selber wieder befreit, ohne dass es jemand benötigt dafür. Denn oftmals sind die kleinen Dinge, die man dafür braucht.
Ja, es ist auch Kenne ich auch aus anderen Fertigungsbereichen, ne, dass auch manchmal diese kleinen Stops, wo irgendwie eine Störung ist oder sonst was auch in Summe einen großen Unterschied machen kann, ne, was die Wirtschaftlichkeit auch von so einer Anlage nachher anbelangt.
Und gerade so kleine Stops, auch bei einer Maschine, die standalone steht sozusagen. Also wenn man jetzt mit dem Laser mal irgendeiner Form eine Kollision übers Blech fährt, da fahren ja richtige Massen gegeneinander, dann kann es sein, dass da eine Sollbruchstelle drin ist bei gewissen Herstellern, oder es kann sein, dass es zum Schaden der Maschine führt, weil einfach keine mechanische Entkopplung dann stattfindet. Bei uns ist es so ein bisschen wie so eine Skibindung, kann man sich das vorstellen. Da klingt dann der Schneidkopf aus, ne, wenn sowas mal vorkommen sollte, und man schiebt den Grat wieder rein, justiert kurz und dann geht es wieder weiter mit der Fahrt. Also wir versuchen da diese Stillstände, diese Störzustände grundlegend zu vermeiden, auch durch Design.
Okay, ein schönes Beispiel. Ja, das ist dann eine clevere Ingenieurskunst, die dann dafür sorgt, dass dann kein großes Problem, sondern nur so eine kleine Störung da ist. Ja. Was ich jetzt noch spannend finde, und ich glaube, das hat man jetzt schon an vielen Stellen gemerkt, am Ende geht es ja gar nicht nur um die Maschine, wenn man so eine Investition tätigt, sondern ja auch um das gesamte Ökosystem, ja, mit den Daten, die ich bekomme, oder die Möglichkeit auch, dass das Ganze digital integriert ist. Auch mit dem Service oder der Ersatzteilverfügbarkeit. Das heißt, man kann so ein bisschen zusammenfassen eigentlich, dass es gar nicht nur um die Maschine geht, sondern auch um das Unternehmen dahinter. Ist das richtig?
Also aus unserer Sicht natürlich, ja. Muss man.
Ja, komisch, wenn du jetzt was anderes also gesagt hättest. Ja.
Wir verstehen uns da bei Trumpf. Das ist schon... Es ist eine Community. Das merken wir jedes Mal. Natürlich sind Kunden von uns auch Wettbewerber im Feld. Jetzt muss man sagen, wenn sie nicht direkt Nachbarn sind, sind es in der Regel keine Wettbewerber. Der Markt ist recht groß. Und das merkt man dann auch, dass sich da Communities bilden bei den Kunden, also wo sie einfach Kundenevents ergeben, wo sich Kunden gegenseitig einladen oder Referenzbesuche machen und voneinander lernen. Schön. Ja. Das ist natürlich bei so vielen Kunden, die wir haben, ein ganz tolles Netzwerk, in das man rein kann. Oftmals auch so, dass ein Kunde, der jetzt mal irgendeine Schwierigkeit hat oder einen großen Auftrag beispielsweise an Land gezogen hat, den er heute noch nicht bearbeiten kann, einfach vom Maschinenpark her nicht, aber schnell liefern muss, einfach mal Unterstützung von einem anderen Kunden bekommt. Und das sind einfach so Prozesse, die wird man nie vergessen. Damit wächst man als Unternehmen auch. Und das sind so Dinge, die irgendwann auch mal wieder zurückkommen im Positiven, dass sie da ganz tolle Freundschaften auch bilden. Aber nach wie vor natürlich ist es ein Wettbewerbsfeld, gar keine Frage. Aber ich kann nur sagen, die Trumpf-Community ist da wirklich, steht sich da häufig auch mit Rat und Tat zur Seite. Und das machen wir auch ganz bewusst, dass wir deshalb einmal im Jahr bei uns auch große Veranstaltungen machen, wo alle Kunden, aber auch Nicht-Kunden sehr gerne vorbeischauen können und das mal erleben
können. Okay, das klingt gut, ja. Also das heißt, es geht dann bis auf die Beziehungsebene eigentlich untereinander, dass so eine Community dann am Ende greifbar wird. Du hast gesagt, ihr habt da auch diverse Events. Was könnte ich jetzt machen als Produktionsverantwortlicher, wenn ich mich jetzt intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte? Also wenn ich das angesprochen habe, wenn das interessant ist. Ich meine, das eine ist das jetzt mal zu hören, aber so eine Maschine muss man ja auch erleben und am besten mal anfassen.
Also vorbeikommen kann man bei uns immer. Ne? Natürlich sollte man kurz vorher anrufen, dass man einen Termin hat und auch guckt, dass man vorselektieren kann, was relevant ist. Wir haben alles bei uns hier stehen, hier in Ditzing, bei Stuttgart und eigentlich auch Showrooms weltweit verfügbar. Und wir planen das dann entsprechend mit dem Besuch. Dann kann man seine Fragen stellen. Wir machen dann aber auch die komplette Bandbreite quasi. Wie geht die Programmierung? Wie einfach ist das? Wie ist die Finanzierung? Wie kann ich mir so eine Maschine grundlegend vorstellen? Das ist komplett unverbindlich, muss man auch sagen. Also bitte, da ist keine gleich harte Verbindlichkeit dabei, zu sagen, jetzt muss ich kaufen, überhaupt nicht, sondern einfach mal die Erfahrung zu bekommen, wer ist drum, das Unternehmen kennenzulernen. Oder was wir auch machen, wie gesagt, mit diesen Tagen, das ist die Intech-Woche heißt die bei uns, die findet jetzt wieder statt. Und das ist eine Woche, 4 Tage, bei dem ganz viel Programm geboten ist. Da kommt man auf den Campus, wird betreut durch eine Person über den gesamten Campus geführt, kann verschiedene Dinge erleben, kann sich mal in die verrückte Lasertechnik ein bisschen reinschauen, nicht nur in die Maschinenwelt und kriegt so ein ganz großes Bild von Trumpf mit und ein gutes Bauchgefühl. Es geht um Menschen nachher, Menschen machen die Geschäfte miteinander und es muss passen und da braucht man einfach ein großes Vertrauen von beiden Seiten und ich glaube, dann wird es auch gut und dann kann man auch schnell reagieren und ist in der Not auch da, wenn mal was notwendig sein sollte.
Ja, das klingt gut. Ich würde sagen, wir packen da den Link einfach gerne mal in die Shownotes. Das heißt, wenn man da bei dem Event dabei sein möchte, kann man die Chance gerne nutzen. weiß ich nicht, ob alle dann auch direkt die Chance nutzen, zu dem Event zu gehen. Wir haben ja vorhin auch über das ganze Thema Teilekosten und so weiter geredet. Das war relativ komplex. Hast du da vielleicht noch einen Tipp zum Abschluss, was man jetzt auch machen kann, um das nochmal für sich ein bisschen konkreter und greifbarer zu machen, um wegzukommen von dem ganzen Thema Anschaffungskosten und hin zu dem Thema Teilepreis?
Also man kann es für sich selber mal ein bisschen durchkalkulieren. Ne, so am Beispiel eines Teils haben wir online auf der Website und dort kann man sich kurz anmelden und dann kann man schlicht und ergreifend mal auch Maschinen gegeneinander rechnen. Also ich habe auf der einen Seite Invest A und auf der anderen Seite Invest B und spiel mal da, was dann rauskommt in den Teilekosten. Und dann kann man verschiedene Parameter relevant, die ich vorhin jetzt erwähnt habe, mal mit einstellen. Was bedeutet das denn? Und kann selber mal ein Gefühl dafür entwickeln. Das ist natürlich ein sehr einfaches Tool, logischerweise, dass man es auch selbst bedienen kann. Wir machen solche Studien natürlich komplett auch digital und sagen, Achtung, das wäre mal Beispielteile, wir wollen Referenzteile mal anschauen, wir gucken uns mal die Qualität gerne an und machen dann sogenannte Zeitstudien, was bedeutet das, oder schicken auch Teile zu, dass man die mal anschauen kann. Oder man kommt vorbei und schaut sich's mal an, auch in Bandbreiten, in denen man vielleicht heute nicht unterwegs ist. Denn man muss ja auch wissen, Achtung, das mache ich heute, da möchte ich hingehen. Was bringt die Zukunft? Und ich glaube, ein Großteil unserer Kunden würde sagen, vor 10 Jahren wusste ich noch nicht, was ich heute mache im Detail. Und darum geht es ja auch, diesen Wachstumspfad, ne, diese Möglichkeiten zu sehen, was ist denn, wenn ich zum Beispiel eine andere Fertigung habe, und meine Maschine vielleicht das über das Limit der Maschine hinausgeht und ich vielleicht, das läuft gut und ich brauche eine zweite Maschine, wie man solche Dinge dann anschauen kann und auch weiß, wie das Portfolio aussieht. Ja.
Okay, aber das ist doch gut, wenn man dann auch so ein bisschen verschiedene Szenarien mal rechnen kann, das selber auch ein bisschen ausprobieren kann, weil du hast schon vollkommen recht, ne? Das wird jetzt nicht nur sein, genau so ist es, jetzt gebe ich das mal da ein und guck mal, sondern muss dann auch ein bisschen ausprobieren und sehen, okay, was ist denn dann überhaupt meine richtige Serie am Ende, ne? Und was passt dann auch zu mir und mit meiner Produktion und vielleicht auch den verschiedenen Entwicklungsszenarien, die ich mir da vorstelle. Sehr gut, Tobias. Vielen Dank für den Einblick. Es hat mich sehr gefreut, mal so ein bisschen zu verstehen, wie das auch nicht nur in der Smart Factory-Welt ausschaut, sondern auch bei den ganz praktischen Geräten und was alles da mit zusammenspielt, um am Ende eine wirklich wirtschaftliche und auch zukunftsfähige Produktion zu haben. Danke dir.
Danke auch.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.